NDR Info. Redezeit.
Im Studio ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Europäischen Union heute und morgen in Brüssel. Und es wird einsam um die Kanzlerin, ist zu hören. Schicksalsgipfel für Angela Merkel, fragen wir heute Abend und reden über die EU und die Flüchtlingsfrage. Dabei sind unsere Korrespondenten in Brüssel und Berlin, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Sie, wenn Sie uns anrufen. Unsere Nummer ist 08000 441777. Diese Nummer ist kostenfrei. 08000 441777. Wie geht es weiter nach diesem Schicksalsgipfel mit der Kanzlerin und der EU? Thomas Christes hat sich umgehört.
Wir haben schließlich eine EU und wir können nicht weltweit die ganzen Flüchtlinge aufnehmen und die anderen weigern sich. Das geht nicht.
Ja, ich bin nicht begeistert. Also ich denke, die Frau Merkel hat da, ohne die anderen zu fragen, gehandelt.
Die soll dazu sehen, dass die anderen sich daran beteiligen. Dass wir nicht die Einzigen sind, die die ganzen Flüchtlinge aufnehmen müssen.
Sie muss mal Obergrenzen setzen.
Das wird sie wohl nicht tun, denn sie muss ja auch letzten Endes ihr Gesicht wahren. Sie hat jetzt vehement ihre Politik vertreten. Und jetzt einen Rückzieher zu machen, das wird ihr wahrscheinlich wohl auch schwerfallen.
Und ich bin gespannt, ob sie es schafft, alle mit ins Boot zu holen. Und vor allen Dingen, dass sich ihre Standfestigkeit oder Sturheit endlich auszahlt.
Wahrscheinlich nicht, wenn ich die ganzen Ostblockländer denn dazu nehme. Polen, Ungarn und so weiter. Was ich da bis dato gesehen habe, sträuben die sich ja nach wie vor.
Ich sehe das so, dass das der Schicksalsgipfel sein wird, weil das eine Frage von eminenter Bedeutung ist. Die Meinung in Deutschland ist gespalten. Ich denke schon, dass da sehr viel von abhängt.
Also ich glaube, sie hat da langsam Probleme, die anderen zu motivieren und wirklich mit ins Boot zu holen. Ich denke mal, es wird schwierig werden für sie.
Ich schätze sie als sehr stark ein und nach wie vor würde ich denken, sie schafft das. Ja, nicht nur wir, sondern sie schafft es.
Schafft sie es wirklich, meine Damen und Herren? Rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unser Gespräch. Wie geht es weiter mit der Bundeskanzlerin? Ist sie am Ende? Und brauchen wir eine solche EU überhaupt noch? Mischen Sie sich ein, 08000 441777, 08000 441777. Diese Nummer ist kostenfrei. Ralf Siener ist unser Korrespondent in Brüssel. Heute Nachmittag um 5 hat dieser sogenannte Schicksalsgipfel begonnen, Herr Siener. Sie warten wahrscheinlich mit Hunderten von Kollegen, dass irgendeine Tür zum Verhandlungssaal aufgeht und jemand Dramatisches verkündet. Und war es schon soweit?
Nein, dramatisch ist es nicht verkündet worden, was wir hier in Erfahrung bringen konnten. Das Abendessen hat ja gerade begonnen und David Cameron hat gleich beim ersten Toast gesagt, lasst uns zur Sache kommen. Damit meinte er, lasst uns zum Kindergeld kommen und zu der Frage, wie hoch das in Zukunft für die Arbeitnehmer sein soll, die zum Beispiel aus Osteuropa nach Großbritannien gekommen sind, um dort zu arbeiten, deren Kinder aber nicht bei ihnen leben, sondern zum Beispiel in Polen. Soll das dann die britische Höhe haben? Nein, sagt Cameron. Es soll den polnischen Bedingungen angepasst sein, eigentlich also deutlich geringer. Und damit hat er gleich eines der heißen Fässer aufgemacht, also die Frage, inwieweit Sozialleistungen noch so bleiben sollen, wie sie derzeit sind oder geändert werden. Da haben natürlich gleich vor allen Dingen die osteuropäischen Länder aufgehorcht und gesagt, Moment mal, der will da Einschnitte in das Sozialsystem. Insofern ist sozusagen schon bei der Suppe die Stimmung nicht ganz entspannt.
Hat er denn durchblicken lassen, wie hart er seine Forderung durchsetzen will?
Er gibt sich natürlich hier als der ultraharte Kämpfer. Er sagt, nur wenn wir einen guten Deal bekommen, dann stimmen wir zu. Irgendwas nur sozusagen, um den Gipfel hinter uns zu bringen, das kommt gar nicht in Frage. Das wird eine lange Nacht. Und ich glaube auch, es wird eine lange Nacht, wahrscheinlich noch bis in den Morgen, vielleicht sogar noch bis morgen Mittag weiter verhandelt. Denn die Geschichte ist nicht ganz unkritisch. Gerade die Frage der Zuschüsse für Arbeitnehmer, die vor allem aus osteuropäischen Ländern nach Großbritannien kommen und die unter Umständen für 4 Jahre lang gesperrt werden sollen. Da sagen natürlich mittlerweile viele andere Länder auch, ach, das ist ja ein interessantes Modell. Nehmen wir Hartz IV, das ja bezogen wird auch von Arbeitnehmern in der Bundesrepublik, die nicht sehr viel Geld verdienen, die ihre Lebenshaltungskosten nicht decken können mit dem, was sie einnehmen durch Arbeit. Da wird Aufstockung gezahlt. Ein Land wie die Bundesrepublik könnte auch irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, bei Arbeitnehmern aus der EU, die sozusagen unser Sozialsystem beanspruchen, überlegen wir uns das mal. Jetzt kommt Luxemburg schon an, Belgien kommt an, andere Länder kommen an, Österreich und sagen, was der Cameron da macht, ist auch für uns interessant. Und damit wird natürlich ein Keil getrieben zwischen die westeuropäischen Länder und die osteuropäischen. Die osteuropäischen sind höchst alarmiert hier heute Abend in Brüssel und sagen, da wird sozusagen das Sozialsystem der EU in Frage gestellt.
Und dabei sind wir noch nicht mal bei der Flüchtlingsfrage, denn die wird morgen auf der Tagesordnung stehen. Christoph Brössel sitzt für uns im Hauptstadtstudio in Berlin. CSU-Chef Seehofer will ja Frau Merkel, wie er sagt, im Umgang mit den Flüchtlingen noch eine Chance geben. Aber andererseits wird die Kritik auch innerhalb der CDU lauter. Hat sie denn noch eine Chance in ihrer Union?
Das glaube ich schon, dass sie noch eine Chance hat. Es ist ein sehr wichtiger Gipfel für sie, ohne Frage. Aber was im Vorfeld auch schon deutlich geworden ist, dass es keine Entscheidung in der Flüchtlingspolitik geben wird. Also man wird sich nicht auf einen Verteilmechanismus einigen, wie das ja eigentlich nötig wäre aus der Sicht vieler in der Union, dass endlich die anderen EU-Länder sagen, okay, wir sind bereit, einen bestimmten Prozentsatz der jährlich ankommenden Flüchtlinge in unser Land aufzunehmen. Die Europäische Union, die Länder konnten sich noch nicht mal darauf verständigen, dieses Kontingent, die 160.000, die verteilt werden sollen über die Europäische Union, hier diesen Mechanismus in Gang zu setzen. Bislang sind da erst 500 und ein paar Flüchtlinge über die Europäische Union verteilt worden. Das zeigt also das ganze Dilemma, was hier herrscht. Für Merkel ist das schon ein sehr wichtiger Gipfel. Es geht um die Spaltung oder die Einigkeit der Europäischen Union. Und dass sie sehr europäisch denkt, hat sie in den vergangenen Jahren ja immer wieder gezeigt. Also es geht für sie eigentlich nicht nur um die Flüchtlingskrise, das ist schon ein Thema, was groß genug ist, sondern da kommt auch noch Großbritannien dazu. Sie möchte Großbritannien in der Europäischen Union halten. Sie hat versucht, gestern in ihrer Regierungserklärung deutlich zu machen, dass es viele Argumente gibt, die dafür sprechen, warum auch Deutschland dafür sein sollte oder dafür ist die Bundesregierung, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Insofern ist es in doppelter Weise für sie wichtig, innenpolitisch wie aber auch außenpolitisch.
Die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Münch leitet die Akademie für politische Bildung in Tutzingen. Frau Professor Münch, viele fragen sich, ob Angela Merkel in Brüssel überhaupt erfolgreich sein wird oder erfolgreich sein kann. Wie könnte ein solcher Erfolg, wenn es denn dazu kommen sollte, überhaupt aussehen?
Wir haben ja schon gehört, Kontingente wird nicht beschlossen werden. Das wird überhaupt nicht das Thema sein. Das hat ja die Kanzlerin von vornherein auch gestern in ihrer Regierungserklärung angesprochen. Das war ja ursprünglich die Erwartung, dass man darüber diskutieren würde und diese unter Umständen auch festlegen würde. Also daran wird ein Erfolg schon mal nicht gemessen werden. Woran da vermutlich gemessen wird, ist erstens die Frage, redet man überhaupt über Themen wie zum Beispiel die Grenze zwischen den Schengen-Staaten und also zum einen die Außengrenze, zum anderen die Frage, wie geht man in Zukunft mit der griechisch-mazedonischen Grenze um. Das hört sich nach kleineren Fragen an, aber im Grunde ist das ja eigentlich so eins der Hauptprobleme der derzeitigen. Wo setzt die Europäische Union ihre Außengrenze an? Und da gibt es ebenfalls einen ziemlichen Spalt zwischen den EU-Staaten. Die Kanzlerin möchte sich ja vor allem auf eine Grenze konzentrieren. Sie möchte vor allem die griechisch-türkische Grenze, die Landgrenze absichern, während die osteuropäischen Staaten eine Sorge haben, wie sie mit Griechenland umgehen sollen und großes Misstrauen gegenüber Griechenland haben. Also es wird bei diesem Gipfel Griechenland wieder mal eine relativ große Rolle spielen, wenn man auch insgesamt sagen muss und das zur Gesamtbewertung, vermutlich werden diese ganzen Flüchtlingsfragen und auch die ganzen Grenzfragen im Vergleich zu dem Frage, wie steht es mit dem Vereinigten Königreich, wird es wahrscheinlich relativ geringe Bedeutung haben. Insofern ist es zwar ein Schicksalsgipfel sicherlich für die Europäische Union, aber weniger wegen der Flüchtlingsfrage, sondern mehr wegen des Vereinigten Königreichs.
Ja, aber spannend wird natürlich die Frage, wenn es um die Flüchtlinge geht, dann doch. Denn die Kanzlerin hat sich ja Folgendes vorgenommen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, die Zahl der Flüchtlinge spürbar und nachhaltig zu reduzieren, um so auch weiterhin den Menschen helfen zu können, die unseres Schutzes wirklich bedürfen. Die strittige Debatte geht um den Weg, wie wir dieses Ziel erreichen. Und die Bundesregierung setzt an drei Punkten an. Erstens, wir bekämpfen die Fluchtursachen. Zweitens, wir stellen den Schutz der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei, also an der für die Flüchtlingsbewegung, zumindest im Augenblick, entscheidenden Schengen-Außengrenze wieder her und teilen die Lasten. Und drittens, wir ordnen und steuern den Flüchtlingszuzug.
Soweit die Bundeskanzlerin gestern im Bundestag. Frau Münch, Sie redet von einem gemeinsamen Ziel in Europa, aber angesichts der Verhältnisse auch auf diesem Gipfel, ist es da nicht ein frommer Wunsch, von gemeinsamen Zielen zu reden?
Naja, das Hauptziel, da hat sie ja schon recht, das gemeinsame Ziel ist auf jeden Fall die Reduktion der Zugangszahlen in die Europäische Union hinein. Also da besteht sicherlich Konsens, auch sogar europaweit. Die Frage ist ja nur, der Dissens besteht darüber, wie erreicht man diese Senkung der Flüchtlingszahlen? Erstens, wie hoch muss die Senkung sein? Ist es die Hälfte? Ist es ein Fünftel? Wie es zum Beispiel dem Freistaat Bayern vorschwebt? Also da gibt es Unterschiede. Und dann eben vor allem die Frage, das hat ja Angela Merkel selbst angesprochen, mit welchen Mitteln und vor allem auch in welcher Zeit. Also die anderen Punkte, die sie ja immer wieder schon seit Monaten verfolgt, Bekämpfung Fluchtursachen, Zusammenarbeit mit der Türkei, Ordnen und Steuern, da wissen wir alle, das dauert und zwar länger, als die bundesdeutsche Öffentlichkeit im Grunde bereit ist, es zu akzeptieren. Der schnellere Weg wäre eine Errichtung, im Grunde so eine Reaktion, wie es die Österreicher uns jetzt darstellen, wobei wir nicht wissen, mit welchen Konsequenzen und welche Auswirkungen das dann insgesamt für die Flüchtlingsströme hätte.
Darüber reden wir heute Abend, meine Damen und Herren, vor allen Dingen, welche Konsequenzen es haben kann. Wie geht es denn weiter nach diesem sogenannten Schicksalsgipfel? Wie geht es weiter für die EU und wie geht es weiter für die Bundeskanzlerin? Ist die am Ende, wenn sie dort scheitern sollte? Rufen Sie uns an, unsere Nummer 08000 441777. Alexander Möller aus Hennstedt-Ulzburg. Guten Abend, Sie haben uns angerufen. Mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. Was läuft da gut oder was läuft falsch?
Ja, hallo, mein Name ist Möller, jawohl. Ich begrüße Sie herzlich und ich schalte mich hier gerne ein. Also ich sehe die Situation äußerst schwierig für Frau Merkel. Ich muss sogar sagen, ich meine, sie ist gescheitert. Ihr allergrößter Fehler ist, das muss man doch sehen, und sie streitet das immer noch ab so ein bisschen oder drückt sich so ein bisschen um Reaktion auf den Vorwurf. Sie hatte nicht, bevor sie die Grenzen geöffnet hat, und das hat sie nun mal mit ihrer Einladung, die ja gut gemeint war, das muss man ja sagen, aber sie hat den Fehler gemacht, nicht vorher mit den europäischen Staaten gesprochen zu haben und das abgeklärt zu haben und hat auch nicht bedacht, was das bedeuten kann. Wir haben immerhin, es sollen ja an die 60 Millionen Flüchtlinge geben in dem afrikanischen Bereich, hauptsächlich im asiatischen Bereich. Man kann sich doch nicht vorstellen, wenn nur weitere 1, 2, 3, 5 Millionen, das ist einfach nicht verkraftbar. Sie hat es falsch eingeschätzt. Sie hatte den guten Willen, sie wollte den Menschen helfen. Es ist ja auch furchtbar, was man sieht, was da alles passiert mit den armen Menschen. Aber es geht nicht. Oder wir reiten uns selbst in eine äußerst kritische Situation. Eigentlich sind wir darin schon. Wenn man überlegt, dass über 300.000 überhaupt noch nicht registriert sind. Und was kommt alles hier rüber? Es sind ja nicht nur Rechtsanwälte, Zahnärzte und völlig ausgebildete Menschen. Der weitaus größte Teil passt einfach hier noch nicht rein. Wir bringen uns in allergrößte Schwierigkeit. Ist meine Meinung.
Dankeschön, Herr Möller, für Ihren Anruf. Matthias Fahrs aus Lüneburg, sagen Sie das auch? Was sollen wir in dieser Situation tun?
Ja, guten Abend. Ich sehe das ein bisschen anders als mein Vorredner. Aus meiner Sicht ist nicht die Kanzlerin gescheitert, sondern die Europäische Union. Denn die Zahl der Flüchtlinge ist für uns als Staat nicht verkraftbar, aber für die europäische Gemeinschaft schon. Und auch gerade nach den heutigen Nachrichten, die dazu zu hören waren, dass sich die Länder entlang der Balkanroute entschieden haben, die Flüchtlinge jetzt nur noch durchzuwinken bis nach Deutschland, das ist für mich schon ein sehr antieuropäischer Gedanke und vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass diese Länder finanziell ja auch stark von uns Deutschen profitieren.
Mhm. Dankeschön, Herr Schwarz, für Ihren Anruf. Herr Siener, in Brüssel, das ist Kritik an der Europäischen Union, aber die europäischen Regierungen stehen ja unter Druck innenpolitisch. Rechte Parteien mit einfachen Antworten auf komplizierte Fragen gewinnen an Boden. Zum Beispiel in Frankreich. Gibt es denn da überhaupt noch eine Chance für eine sachgerechte Politik oder hat da der Populismus schon gesiegt?
Extrem schwierig für eine sachgerechte Politik, wenn man sich überlegt, dass selbst die Achse Berlin-Paris kaum noch funktioniert in der Flüchtlingspolitik, dass der eigentlich in Anführungszeichen treueste Alliierte von Angela Merkel, François Hollande, auch mittlerweile sagt, wir müssen die Flüchtlingszahlen begrenzen, höchstens noch 30.000, dass selbst die Niederlande, die jetzt die Ratspräsidentschaft hier in der EU haben, sagen, wir stellen keine zusätzlichen Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung, jedenfalls nicht in signifikanter Zahl. Wenn man sieht, dass selbst ein Land wie Schweden, das lange Zeit ja ganz eng an der deutschen Seite in puncto Flüchtlingsaufnahme war, sagt, keine Chance. Im Gegenteil, wir wollen welche loswerden. Dann sieht man, wie einsam es um Angela Merkel ist. Und es gibt für sie nur noch einen einzigen Hebel und das ist die Türkei. Von der Türkei, aus den Häfen, von den Stränden, kommen die Schlepperbanden rüber in die Ägäis nach Griechenland. Wenn die Türkei nicht ernst macht, sozusagen mit dem Vorhaben, diesen Schlepperbanden, diesen Menschenhändlern das Handwerk zu legen, dann steht Angela Merkel blank da. Und da der türkische Ministerpräsident aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen hier heute Abend in Brüssel nicht sein kann, fehlt ihr der Ansprechpartner, um sozusagen den Hebel umzulegen, um eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen zu erreichen. Dieser Gipfel, der sich hier abspielt, ist für Angela Merkel reine Zeitverschwendung, ein verlorener Gipfel. Übrigens auch letztlich für David Cameron. Was immer er hier in den nächsten 10, 15 Stunden an technokratischen Zugeständnissen erreicht, wird ihm beim Britenreferendum nicht helfen. Beim Britenreferendum wird letztlich entscheiden, wie steht die EU da? Wie handlungsfähig ist sie? Wie managementfähig ist sie? Und wenn sie in der Flüchtlingskrise weiter so versagt, dann kann Cameron hier heute Nacht rausholen, was er will. Es wird ihm beim Referendum nicht helfen. Insofern ist dieser Gipfel hochproblematisch. Man bräuchte einen nächsten möglichst schnell noch in diesem Monat.
Was sollte denn da geschehen? Also wie könnte denn die EU Handlungsfähigkeit beweisen, die Forderung, die Außengrenze zu sichern, gerade auch zwischen der Türkei und Griechenland, die lässt sich ja schnell stellen, aber ist es mehr als Symbolpolitik, indem man dort stärker auf dem Wasser demonstriert?
Also man kann natürlich nicht allen Ernstes von der Türkei verlangen, haltet alle Flüchtlinge bei euch, macht die Schotten dicht und löst das Problem für uns. Deswegen will Angela Merkel ja auch der Türkei im Gegenzug Flüchtlinge abnehmen. Deswegen hat sich Angela Merkel, als Renzi noch hin und her zögerte, bereit erklärt, im Grunde genommen der Türkei gegenüber eine Bankvollmacht auszuüben, zu sagen, ihr kriegt die 3 Milliarden. Natürlich weiß sie, dass dieser Türkei-Deal nur gelingt, wenn der Türkei Menschen, Flüchtlinge aus den türkischen Lagern abgenommen werden. Wie viel das sind, 200.000, 300.000, das muss ausgehandelt werden. Klar ist eines, ein Großteil dieser Flüchtlinge, die der Türkei abgenommen werden aus den Flüchtlingslagern, wird nach Deutschland kommen. Merkel würde dann argumentieren, lieber 200.000 oder 250.000 nach Deutschland, statt wie im vergangenen Jahr 1 Million. Das setzt aber voraus, dass gleichzeitig nicht über andere Stellen, Stichwort Lampedusa, weitere Flüchtlingsströme kommen. Also insofern ist das ein super kompliziertes Spiel, aber die Verhandlungen müssten begonnen werden und sie beginnen hier nicht in Brüssel. Angela Merkel verliert Zeit vor den Landtagswahlen, die bereits im nächsten Monat stattfinden.
Herr Prössl, das Stichwort hat Herr Sieder gesagt, Landtagswahlen am 13. März, 3 auf 1 und es geht um die Angst vor der AfD. Haben da jetzt die Flüchtlinge in dieser Situation einfach Pech und müssen darunter leiden, dass hier mehr Hilfe für Flüchtlinge nicht durchsetzbar scheint?
Naja, im Moment ändert sich ja in der Flüchtlingspolitik direkt noch nicht so viel. Das heißt, wir sehen uns eigentlich der Situation gegenüber, dass der 13. März kommen wird, ohne dass es bis dorthin große Veränderungen geben wird. Politisch sind einige Sachen auf den Weg gebracht, Asylpaket 2 und jetzt eben auch die Verhandlungen mit der Türkei. Das wird ja auch unabhängig von diesem Gipfel in Brüssel weitergehen, wird man versuchen, dort die Zahlungen anzuschieben, Projekte in der Türkei zu finanzieren für die Flüchtlinge, wie das auch vereinbart worden war. Und dann natürlich ist die NATO mit ihrer Standing Maritime Group, also mit einem Einsatzverband auf dem Weg in die Ägäis, soll dort dann die türkische Küstenwache unterstützen. Das sind schon Maßnahmen, die greifen könnten. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das jetzt so schnell Resultate bringen wird, dass das schon sich einzahlt am 13. März. Das heißt, Angela Merkel sieht sich mit der Situation konfrontiert, dass sie eigentlich noch abwarten muss, dass sie diesen 13. März eigentlich passieren lassen muss, ohne dass es dort für sie noch politischen Handlungsraum gibt, um darauf einwirken zu können. Das ist der eine Teil. Und das andere, was wahrscheinlich viel gefährlicher ist, sind dann die Reaktionen innerhalb der Union, die auf dieses Wahlergebnis folgen werden. Und da wird es dann aus meiner Sicht für Angela Merkel sehr spannend, wie dann die Reaktionen in der eigenen Partei aussehen werden.
Frau Münch, ist denn in einer solchen Situation es tatsächlich noch möglich, Probleme zu lösen? Oder, ich hatte das Stichwort genannt, müssen wir uns in der Politik auf Symbole beschränken, gerade in den großen Parteien, damit die sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben und die AfD dann, die ja der Angstgegner ist, davon profitieren könnte?
Naja, also es wird nach außen hin notwendig sein, nicht nur symbolisch zu handeln, sondern tatsächlich auch Probleme zu lösen. Das muss im Grunde, findet beides gleichzeitig statt. Wenn es der Bundesregierung und der gesamten Europäischen Union nicht gelingt, tatsächlich einerseits die Flüchtlingssituation zu verbessern, auch aus Sicht der Europäischen Union zu verbessern, dann sind nicht mal mehr Symbole wirksam. Also insofern muss beides stattfinden, mit aller Problematik, dass man im Grunde immer mit diesem ängstlichen Blick auf die Wählerschaft handeln muss. Und dieser ängstliche Blick auf die Wählerschaft treibt ja nicht nur die Bundesdeutschen vor Landtagswahlen um, sondern wir haben es ja vorher schon angesprochen, das haben wir ja in einem ganz großen Teil der Mitgliedstaaten. Das haben wir in Frankreich, das haben wir in skandinavischen Ländern, in Polen, in Ungarn. Also die sind alle im Grunde mit diesem schreckhaften Blick auf bereits vorhandene populistische Parteien oder Bewegungen. Und insofern haben wir überall diese Neigung dazu, zu versuchen, sich durchzulavieren, sich zu versuchen, zu positionieren und gleichzeitig aber nicht das Hauptproblem immer wieder zu thematisieren. Wie gehen wir mit einer Situation um, in der nicht nur Flüchtlinge oder Leute kommen, die jetzt auf unsere Kosten hier leben wollen, sondern in der Leute kommen und kommen wollen, denen es tatsächlich um die Existenz geht. Also bei diesem ganzen Versuchen dann doch die eigene Bevölkerung nicht allzu sehr zu brüskieren und sie nicht zu überfordern, dürfen wir dieses Hauptproblem nicht außer Acht lassen. Selbst wenn wir jetzt eine Politik betreiben würden, die vermeintlich oder tatsächlich der AfD das Wasser von den Mühlen nimmt, lösen wir gleichzeitig das Hauptproblem, die eigentliche Ursache dieser ganzen Situation nicht. Und die AfD hat ja genau dafür auch keine Lösung.
Ja, ja. Das Problem scheint also zu sein, dass alle im Augenblick etwas ängstlich auf mögliche Auswirkungen bei Wahlen blicken. Christel Klubreder hat unsere Nummer gewählt, die 08000441777. Mischen auch Sie sich ein, meine Damen und Herren. Frau Klubreder aus Hamburg, was sagen Sie dazu, dieser ängstliche Blick auf Wählerstimmen, ist es gerechtfertigt?
Ja, natürlich. Das ist doch das Brot der Politiker. Also, aber ich möchte noch zu Frau Merkel etwas sagen. Und zwar, also ganz spontan, ich bin eine Zeitleserin und es war vor einer Woche, zwei Wochen, war die Überschrift ganz groß mit dem wunderbaren Bild Frau Merkel ganz vorne an, mit großem Abstand das Volk hinterher, sie mit einer kleinen Fahne und kurz vor dem Absturz wandern wir auf einem Felsen. So. Und da war die Überschrift: Sind die Deutschen verrückt? Und da dachte ich, nein, die Deutschen, natürlich sind sie auch manchmal verrückt. Aber die Deutschen sind manchmal, und zwar scheint es so etwas nicht Kollektives, aber es scheint ein kollektiver Keim zu sein, dass die Großen wahnsinnig werden können. Und so empfinde ich nicht Angela Merkel, aber die jetzt als Politiker wegen den Wahlen mit ihr mithalten.
Und was heißt denn das größenwahnsinnig? Also haben die sich zu viel vorgenommen? Überschätzen die sich?
Ja, aber das ist doch, also ich bin eine Alt-68er und wie die Grünen immer, zu extrem, alle Ausländer rein. Aber wie die Grünen extrem auch so die ganze Welt retten können. Ja, mit Nicaragua hat das angefangen. Alles lief da rein. Das ist der Größenwahn. Die ganze Welt erobern.
Aber was sollen wir denn tun angesichts der Tatsache, dass Millionen von Flüchtlingen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie da, ich sag's mal drastisch, schlicht verrecken würden?
Ja, das ist grausam und das ist, aber wissen Sie, wir können nicht alle Probleme von irgendwelchen Konflikten in der ganzen Welt lösen. Und es ist so grausam, aber wir haben Fehler gemacht. Wir haben seit Jahrzehnten, wenn wir die Entwicklungspolitik, wenn wir wirklich mal die kritischen Stimmen in der Entwicklung, so vor Jahrzehnten, wirklich einige Politiker, die ernst genommen hätten. Und wir können nur innerhalb des Systems helfen, unterstützen und alles. Und auch die Art und Weise der Entwicklungshilfe war ja sowas von bescheuert. Ich möchte nur mal, dass in der Politik ein gesunder Menschenverstand, ein gesunder Mensch, mehr würde ich gar nicht verlangen.
Was sollte der denn jetzt tun, der gesunde Menschenverstand in dieser Situation? Haben Sie da einen Tipp? Ja. Haben Sie da eine Empfehlung?
Ich bin auch hilflos, deswegen habe ich auch Angst. Ich habe auch Angst, wohin das laufen könnte. Ich möchte auch allen helfen, aber ich weiß, dass ich das nicht machen kann. Und ich weiß, dass meine Mutter war sehr, sehr fromm und ich bin aus dem Verein, sagen wir mal, so kritisch mit 20 Jahren ausgetreten. Und ich finde, das ist auch ganz nicht verwunderlich, dass Angela Merkel so handelt, weil wenn ich so nach meiner Mutter gehandelt hätte, hätte ich auch so handeln müssen. Mhm. Aber dieser barmherzige Samariter, er ist nicht in der Realität lebbar.
Das wollen wir jetzt mal klären. Vielen Dank, Frau Tschubreder. Meine Herren, Frau Münch, was machen wir in der Situation? Also die Flüchtlinge in Europa verteilen, die stehen ja nun mal vor der Tür. Das wollen die Vertreter der Nationalstaaten nicht. Die Fluchtursachen bekämpfen, das hat auch Frau Tschubreder angemahnt. Das ist natürlich richtig, das dauert aber lange. Und die Außengrenzen sichern, das hatten Sie eben, Herr Sina, ja auch angesprochen, das ist schwierig und geht, wie wir täglich in den Nachrichten sehen, nur über Leichen. Also, was soll Frau Merkel da tun?
Also, ich glaube, Frau Tschubreder hat ja einen sehr richtigen Punkt angesprochen, die Fluchtursachen bekämpfen. Das ist ja auch ein Punkt, den Angela Merkel angesprochen hat. Und wenn wir uns anschauen, die Flüchtlinge, die Zahl ist eben auch schon gefallen. Ich glaube, Herr Möller hat sie genannt, 60 Millionen sind im Moment auf der Flucht. Man kann davon ausgehen, dass mit dem Klimawandel und der Zuspitzung der Situation in vielen Ländern in den kommenden Jahren bis zu 200 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das heißt, ich gehe davon aus, und das ist auch die Einschätzung vieler Experten, wir werden sehr, sehr viele Milliarden und deutlich mehr in die Hand nehmen müssen, um in den Ländern in der Nachbarschaft der Europäischen Union eine Situation zu schaffen, dass dort eben keine Hungerskatastrophen herrschen, dass dort eine Teilhabe der einzelnen Menschen in den dortigen Gesellschaften stattfinden kann, etc. Das ist eine wahnsinnig große Herausforderung und umso trauriger ist es, wenn man sieht, dass der Zustand der Europäischen Union der ist, wie wir ihn gerade wahrnehmen können, nämlich kurz vor dem Zerfall. Diese Aufgabe werden wir nur europäisch lösen können. Und man kann das, ich will das abschließend noch mit einer Zahl mal unterstreichen. Gerade heute ist auch bekannt geworden von Hilfsorganisationen, dass die Zusagen der Europäischen Union 4,2 Milliarden Euro, Jordanien und Libanon, zwei von der Flüchtlingskrise stark betroffenen Ländern, dass diese Gelder, die versprochen worden sind, längst nicht überwiesen worden sind, sondern erst 1,9 Milliarden ausgezahlt worden sind, weil europäische Länder Geld zurückhalten. Und genau da liegt das Problem. Wir erkennen, wir füttern die Krisen durch unser Nichtstun.
Darf ich eine Anmerkung dazu aus Brüssel machen? Dieser Begriff, die Fluchtursachen bekämpfen, der klingt sehr einleuchtend und ist theoretisch auch völlig richtig. Ich halte ihn dennoch im Kern für eine Sprechblase. Was heißt das denn, die Fluchtursachen bekämpfen? Nehmen wir ein Land wie Eritrea mit einem Diktator wie Afewerki. Wie bekämpfe ich da die Fluchtursachen? Wie bekämpfe ich die Situation in Syrien? Das sind intergalaktisch langfristige Prozesse. Wenn man in
das ist richtig, aber man kann...
Und ja, wenn ich das völlig richtig, das muss in Angriff genommen werden, aber es ist nichts, was auf absehbare Zeit irgendwie hilft. Was helfen würde, wäre, wenn der Zustrom nicht völlig unkontrolliert erfolgen würde, wie er das ja in dem letzten Jahr getan hat, sondern wenn tatsächlich an den Außengrenzen Erfassungsstellen wären, die unterscheiden würden, was sind Leute, die von Schleppern rangebracht werden, weil sie zahlen können, und wo sind Menschen wirklich in Not. Wenn man die aufnehmen würde, die tatsächlich in Not sind und die nicht sozusagen das Geschäft der Menschenhändler mitbetreiben, wenn man die nur die aufnehmen würde, dann wäre auch die EU durchaus bereit zu verteilen. Die Verteilung ist ja nur deshalb so schwierig, weil völlig unkontrolliert Menschen kommen. Und da müsste der Hebel kurzfristig ansetzen.
Meine Damen und Herren,
dazu noch einen Satz sagen darf. Ich glaube, es ist keine Sprechblase, wenn man den Menschen in den Lagern die Lebensmittelrationen nicht kürzen muss. Und wenn man in Marokko mit Krediten beispielsweise Solarkraftwerke finanziert, dann ist das auch sehr nachhaltig.
Ja, meine Damen und Herren, wir reden also darüber, was in dieser Situation zu tun ist. Sie können mitreden. 08000441777 ist unsere Nummer. Robert Schneider, Sie haben diese Nummer gewählt. Wir sind an dem Punkt der europäischen Solidarität. Was muss denn da passieren?
Ja, damit aus meiner Sicht wäre das Einfachste, wenn man dem einzelnen Flüchtling mit einem Preisschild versehen würde und das Land, das einen aufnimmt, kriegt diese Kohle. Ich denke, dann hätten Polen und die anderen osteuropäischen Staaten gar kein Problem mit der Aufnahme.
Glauben Sie, dass es tatsächlich so einfach gehen könnte, dass es nur ein finanzielles Problem ist und man da einen Anreiz setzen müsste?
Ja. Wir sehen es ja nicht. Also unsere Steuergelder werden gerne genommen für Infrastrukturprojekte. Aber bei diesem Thema, wo es ja wirklich um unsere ureigensten europäischen Menschenrechte geht, da ist man dann plötzlich taub.
Herr Siener, sehen Sie das in Brüssel auch so aus Ihrer Erfahrung mit den Vertretern der europäischen Länder, dass also auch die osteuropäischen Vertreter dem zustimmen würden, wenn es Geld gäbe?
Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Natürlich sind die osteuropäischen Länder am Geld interessiert. Sie beziehen Milliarden aus Brüssel, sie sind Nettoempfänger und ein Teil ihres Bruttosozialproduktes wird über Brüssel gesponsert. Aber es ist nicht so, dass man sie über den finanziellen Hebel leicht bewegen könnte, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie haben Angst davor, dass Terroristen kommen. Sie haben Angst zum Teil davor, dass Muslime kommen. Sie haben Angst davor, dass sie diese Menschen nicht integrieren können. Und diese Angst lässt sich nicht mit Geld aushebeln, auch nicht mit der Drohung, wir stellen die Zahlungen ein, dann werdet ihr schon parieren. Also ich glaube, über Geld ist das Problem wirklich nicht ganz einfach zu lösen.
Zumindest nicht in Europa, aber wenn man den Gedanken von Herrn Schneider aufgreift und das Preisschild für die Flüchtlinge unter Umständen dann eben auch auf die Herkunftsregionen bezieht, nicht auf die Herkunftsstaaten, aber auf die Flüchtlingsstaaten, dann könnte man erstens mit Geld deutlich mehr anfangen, als man das in den meisten europäischen Staaten kann, weil es im Grunde dann billiger werden würde. Und man könnte zumindest einen Teil der Flüchtlinge verhindern, dass die gefährliche Fluchtwege angehen müssen und ihre Region verlassen müssen. Aber das würde voraussetzen, dieses verstärkte Geld nicht nur in die Herkunftsstaaten, sondern vor allem in die Nachbarstaaten, die eben auch viele Flüchtlinge aufnehmen müssen, dass das dort eben wiederum nicht nur an die Flüchtlinge geht, das Geld, sondern im Grunde insgesamt in die Infrastruktur im Libanon, in Jordanien, in welchen Nachbarländern auch immer. Insofern ist dieser Grundgedanke meines Erachtens der richtige, ob er tatsächlich innerhalb der Mitgliedstaaten die Vorbehalte der Bevölkerung auch zum Teil vor allem in osteuropäischen Staaten bekämpfen würde. Also das wage ich auch zu bezweifeln. Mhm.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Schneider. Thomas Schwenke aus Lübeck, guten Abend. Wir stehen ein wenig unter Zeitdruck. Herr Schwenke ist leider nicht mehr da. Wir stehen ja unter Druck, unter Zeitdruck. Es muss schnell eine Lösung her, denn sonst kommt vor allen Dingen auch Frau Merkel innenpolitisch unter enormen Druck. Hat sie denn tatsächlich noch die Zeit bis zum 13. März bei diesen drohenden drei Landtagswahlen? Oder was kann sie in dieser Situation überhaupt tun, Herr Prössl?
Das war ja ganz bemerkenswert bei ihrer Regierungserklärung gestern. Alle haben darauf gewartet, wie wird sie sich wohl äußern zum Thema Flüchtlinge? Wird sie sogar neue Akzente setzen oder vielleicht sogar auch einen neuen Kurs einschlagen? Und dann hat sie 11-12 Minuten lang gesprochen über den drohenden Brexit, über Cameron. Und alle haben sich gefragt, wann kommt endlich das Flüchtlingsthema? Und als das Flüchtlingsthema, als sie es dann angesprochen hat, hat sie ihre Position eigentlich noch einmal sehr, sehr deutlich unterstrichen. Abschottung, das kann nicht die europäische Antwort sein. Sie hat, wie wir gerade auch sehr schön in dem O-Ton schon gehört haben, ihre drei Punkte angesprochen, die wichtig sind. Und sie hat auch einen recht emotionalen O-Ton noch gegeben. Sie sprach davon, dass 90% der Bevölkerung sagen, wer Schutz braucht, der soll ihn bekommen. Und dann sagte sie, ich finde das wunderbar. Und das zeigt, dass sie sich sehr, sehr treu geblieben ist in dieser ganzen Flüchtlingspolitik bis zum heutigen Tage und wahrscheinlich auch, und das ist meine Prognose, auch bis zur Landtagswahl. Sie wird nicht abweichen, sie wird diesen Kurs weiter verfolgen, weil sie zutiefst davon überzeugt ist, weil sie humanitär argumentiert, weil sie argumentiert im Sinne Europas, eines Staatenbundes. Und das ist aus meiner Sicht auch bis zu den Landtagswahlen gut haltbar. Ich fürchte, dass die eigenen Politiker aus CDU und CSU nach den Landtagswahlen dann deutlich unruhiger werden können.
Mhm. Frau Münch, schätzen Sie das auch so ein? Hat sie tatsächlich das Standvermögen, mit dieser Humanität so lange durchzuhalten? Denn sie ist ja auch durchaus machtbewusst, nicht wahr?
Sie ist auf jeden Fall machtbewusst. Meines Erachtens hat sie gute Chancen durchzuhalten und ist auch noch über die Landtagswahlen hinaus voraussichtlich, weil man ja auch immer denken muss, man muss ja nun auch in vermeintlich alternativlosen Zeit an die personellen Alternativen denken. Und da sieht man ja im Grunde weit und breit niemanden, der es wesentlich anders und vor allem besser machen könnte. Also wenn wir uns überlegen, woher soll eine andere Lösung kommen und gibt es dann wiederum innerhalb der Union Personen, die das tatsächlich glaubwürdig vorantreiben wollen und könnten, da sehe ich ehrlich gesagt niemand. Und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Das wird innerhalb der Union eine ähnliche Feststellung sein, dass man, wenn man jemanden versucht, also wenn man versuchen würde, Angela Merkel unter Druck zu setzen, dann braucht man Alternativen, die das tatsächlich anders angehen. Ansonsten fährt man mit ihr wesentlich besser.
Daniel Vollbrecht aus Göttingen hat uns eine Mail geschickt und er sagt, das eigentliche Problem sieht er in ihrer defensiven Haltung. Denn noch im Herbst 2050 hat sie ihr Menschenbild als eine positive altruistische Norm präsentiert, an der sich die Bürger in Europa ein Beispiel nehmen könnten. Und jetzt sieht er sie in einer Verteidigungsposition. Und da hat er den Eindruck, dass aus einer solchen Defensive heraus sich noch nie jemand hat erfolgreich behaupten können, noch nie jemand eine gute Idee hat durchsetzen können. Mhm. Thomas Fenke in Lübeck, jetzt sind Sie dran. Also, wie sieht es aus mit Frau Merkel? Sie steht unter Druck. Und was soll sie tun?
Ja, ich sage Ihnen zum einen, ich bin Anarchist an sich für meine Einstellung und liebe Angela Merkel. Weil ich finde, diese Frau hat sich in den letzten Wochen und Monaten komplett verwandelt, kann man sagen.
Aber sie ist jetzt nicht Anarchistin geworden.
Nein, das ist auch gar nicht nötig, weil sie ist ja eine anerkannte Politikerin und ist in diesem System ja fest verankert. Aber ich finde, sie macht das einzig Richtige. Sie sagt nämlich, das geht um die Menschen. Und egal, wer und wie auch immer gestritten wird, das dürfen wir jeden Tag nicht aus den Augen verlieren. Und ich finde, das ist, wie soll ich sagen, bei der Diskussion eben auch immer mehr in den Hintergrund geraten, dass jeden Tag kümmern sich hier viele, ja, zigtausende Menschen eigentlich um das wirkliche Problem, nämlich die Menschen. Und wir konzentrieren uns so auf all das, was nicht funktioniert, und in Wirklichkeit läuft jeden Tag etwas. Und ich finde, die Diskussion auch im Radio und die ganzen Gespräche, die müssten mehr so in die Richtung gehen. Also und nicht immer verzweifelt jeden Tag, wissen Sie, das ist, kommt mir alles nur so stressig vor. Ich höre jeden Tag Radio, jeden Tag werden Experten befragt und jeden Tag höre ich das Gleiche. Alle wissen nicht, wie man aus diesem Schlamassel rauskommt, aber jeden Tag leben wir mit diesen Menschen zusammen hier. Und ja, das wollte ich eigentlich nur mal anmerken. Das finde ich, versucht Angela uns, glaube ich, allen zu sagen, dass wir, Volk, einfach sehen müssen, wir müssen uns auf uns konzentrieren und was wir jeden Tag sozusagen leben. Und ja,
also müssen wir
Entschleunigung bei der ganzen Sache. Und
müssen wir
ja,
einfach
mehr den Alltag vielleicht mehr den Alltag in unsere ganze Geschichte, unseren eigenen vielleicht mal mit reinziehen, was wir jeden Tag alle so leben und tun und uns wünschen und was wir für Zukunftspläne haben und sowas.
Ja.
Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Wir danken Ihnen, Herr Schwenke in Lübeck. Helmut Obstadt aus Hamburg ist dran. Guten Abend, Herr Obstadt.
Ja, guten Tag. Ich bin selber Flüchtling aus Ostpreußen. Das war 1945. Da kamen ja dann Millionen Flüchtlinge. Dann kamen die Türken, auch Millionen Türken, die Politiker eingeflogen haben, um hier zu arbeiten. Dann gab es diesen Balkankrieg. Da kamen die ganzen Flüchtlinge aus dem Balkan. Dann kam die Osterweiterung. Da kam der ganze Osten dann. Hier war kein altes Auto mehr zu kaufen. Und jetzt die Syrer, das ist doch wieder eine Geschichte, die uns hier weiterbringt. Denn diese vielen Flüchtlinge, die haben unseren Wohlstand geschaffen, mitgeschaffen. Das müssen wir doch mal sehen. Und 1,6 Millionen Flüchtlinge jetzt, das heißt jeder 50. Deutsche müsste einen aufnehmen. Und das Problem ist eben nur unsere Verwaltung und die Presse macht eben auch den Fehler, dass sie das so negativ darstellt. Man muss das Positive sehen an der ganzen Geschichte.
Herr Obstadt, Sie haben es ja erlebt damals, ich nehme an, als Kind. Und Ihre Erfahrung von damals, was sagen Sie denn, was sollen wir heute tun, damit es klappt und, so wie Sie es schildern, auch eine Erfolgsgeschichte wird?
Ja, ich habe selber jetzt 6 Jahre in Saudi-Arabien gearbeitet. Und da haben wir mit vielen Nationen zusammengearbeitet. Es gab keine Sprachverständigung. Da haben die Deutschen Milliardenaufträge durchgeführt, Philipp Holzmann und Beton Monierbau, wie sie alle hießen, und die allerbesten Arbeiten abgeliefert. Und diese Menschen, die da gearbeitet haben, diese Polierer und Meister und Handwerker, die haben Fähigkeiten und diese Fähigkeiten sind bei den Handwerkern da. Jetzt muss man die nur verteilen, diese arbeitsfähigen Flüchtlinge, dann ist es eine wunderbare Geschichte. Wenn jetzt die 60 Millionen Afrikaner kommen, ist genau dasselbe. Es können auch 200 Millionen werden. Dann hat Frau Petri nicht genug Kugeln, um die alle zu erschießen.
Na, das wollen wir mal nicht hoffen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Obstadt. Frank Neumann aus Schwerin. Guten Abend, Herr Neumann.
Schönen guten Abend an die Runde.
Also stellen wir uns zu sehr an, wie wir es gerade gehört haben, müssen wir es positiver sehen, da hat uns Herr Obstadt gemahnt, oder wie sehen Sie es?
Positiver ist ja die eine Sache. Ich glaube irgendwie, ich bin bekennender AfD-Wähler und von Ihnen höre ich ständig nur die Aussage, die AfD hätte keine Lösung. Und das stimmt nicht. Sie argumentieren bloß immer, dass es nicht die Lösung ist, die Sie akzeptieren würden. So, und stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie schließen sich zusammen als europäische Staaten oder als Weltgemeinschaft und bauen im Nahen Osten große Aufnahmezentren auf und sagen, ein Asylantrag kann in Europa nur gestellt werden, also auch in Deutschland, wenn er dort gestellt wird. So haben Sie allen Schleppern wirklich das Handwerk gelegt und Sie sorgen dafür, nach bestimmten Kriterien wird jeder einzelne Flüchtling bewertet und die wirklich Bedürftigen werden dann per Kontingent in bereitwillige Staaten weitergeleitet. Mhm. Die können auch per Flugzeug dann weitergeleitet werden, was deutlich billiger ist, als sie über irgendeine Balkanroute zu schicken.
Und glauben Sie denn, dass die Tatsache, dass es dann dort geprüft wird, diejenigen, die es irgendwie versuchen wollen, abhalten könnte, sich auf ein wackeliges, nicht seetüchtiges Schlauchboot zu setzen?
Ja, das ist ganz einfach, weil, wie ich gesagt habe, Asylanträge können nur dort gestellt werden. Jeder, der auf einen anderen Weg in Deutschland ankommt, wird genau dorthin wieder zurückgeschickt und darf dort seinen Antrag stellen. Hier wird keiner angenommen.
Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Neumann. Wir haben eine ganze Reihe von Mails bekommen. Linus Zeller aus Lauingen schreibt: Warum setzt die Politik nicht vermehrt auf die Folgen einer Abweisung? Wir reden immer wie von einer Ware, aber wir sagen ja nicht, was passiert, wenn keiner aufnehmen will und wir auch nicht. Also warum versucht man nicht, diese harte Haltung den Menschen klarzumachen? Das geht auch in die Richtung, die Herr Neumann eben hatte. Und Harald Giese aus Hamburg merkt an: Europa ist leider gescheitert und wird sich zurück auf eine bessere Zollunion reduzieren. Damit, meine Damen und Herren, sind wir an dem Punkt, was wird denn eigentlich aus dieser Idee der Europäischen Union? Frau Professor Münch, wird es tatsächlich nur noch so etwas wie eine Zollunion?
Naja, wenn es nach den Briten gehen würde, hätte man tatsächlich den Eindruck, dass das den Briten die liebste Variante wäre, eine Freihandelszone. Das werden sie nicht erreichen, die Briten. Und im Großen und Ganzen wollen sie es dann ja zumindest die Verständigeren auch nicht, weil man ja weiß, dass man von vielem profitiert. Das Grundproblem ist, was Großbritannien im Grunde unter Umständen, welchen Spaltpilz es hineinbringen könnte, wenn wir weggehen und uns entfernen von dieser bisherigen Vorstellung, dass Europa grundsätzlich eine gewisse Integrationsrichtung einnimmt. Das ist die eine Möglichkeit, und da gibt es dann eben die Variante, man schreitet gemeinsam, was es schon lange nicht mehr gibt, oder man geht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die aber im Grunde die Briten angehen, ist die, dass man sich insgesamt davon verabschiedet, in dieselbe Richtung zu gehen und dasselbe Ziel zu verfolgen, weil man eben die Briten ja ablehnen, diesen Grundgedanken der sich verstetigenden und vertiefenden Europäischen Union. Und da könnte tatsächlich ein gewisser Spaltpilz drin stecken, weil das würde dann bedeuten, dass im Grunde dieses Projekt Europa sich zunehmend auseinander differenziert und dieser gemeinsame, wenn auch unter Umständen in unterschiedlicher Geschwindigkeit vorangehende Tross in völlig unterschiedliche Richtungen abgeht, und das könnte tatsächlich einen Spaltpilz innerhalb der Europäischen Union setzen. Aber dieser Gipfel jetzt heute und morgen macht ja im Grunde genau diese Ambivalenzen deutlich. Man hat einerseits Renationalisierungstendenzen, auch bei den Briten, bei den Polen, bei den Franzosen, und man hat gleichzeitig transnationale Probleme. Und das genau findet doch heute Abend auch bei dem Abendessen statt, dass man einerseits versucht, sich zurückzubesinnen auf die eigene Nation, auf diese Renationalisierung betreibt und gleichzeitig feststellt: hoppla, wir haben so große Probleme. Und erinnern Sie sich dran, die Münchner Sicherheitskonferenz ist erst wenige Tage vorbei. Die hat relativ wenig an Lösungen gebracht, hat uns aber allen und allen Beteiligten doch ganz massiv aufgezeigt, dass die Welt wahrlich nicht nur aus einem Problem oder aus zwei Problemen, Syrien und Ukraine, besteht, sondern aus vielen, vielen anderen Problemen, die man genau mit dieser Renationalisierung garantiert nicht lösen kann.
Das ist ja dann die Gelegenheit für so etwas wie Kamingespräche oder wie auch immer es heißen mag, Herr Sina. Hinterher sagt man dann: ja, eigentlich müssten wir, aber ich habe demnächst Wahlen, oder in Frankreich, Marine Le Pen schwebt über allem und bedroht dann auch die sozialistische Regierung. Also ist es verständlich, dass die so reagieren, oder wollen die nicht mehr diese Idee von Europa weiter verfolgen?
Also der Trend geht hier ganz deutlich in Richtung weniger Europa, fast gar kein Europa, obwohl man mehr brauchte. Das ist das Verhängnisvolle an diesem Abend. Und das Verhängnisvolle ist, dass David Cameron populistisch, um das Referendum zu gewinnen, für die EU, dieselbe hier heute Abend beschädigt. Das ist das große Paradoxon. Er will sozusagen eine Mitgliedschaft à la carte für Großbritannien. Er sät diesen Spaltpilz, von dem Professor Münch gerade gesprochen hat. Und letztlich wird es ihm nicht mal helfen, das Referendum zu gewinnen, aber er hat die EU damit beschädigt, weil viele andere sich anschließen werden und sagen: genauso wollen wir es machen. Sozialleistungen kürzen, völlig richtig. Und insofern stehen wir hier an einem höchst problematischen Punkt. Die Tatsache, dass man weiß, man müsste eigentlich zusammenhalten, wegen der intergalaktischen Probleme führt leider nicht zu einem entsprechenden Verhalten.
Wie sieht es, Herr Prössl, im Bundestag aus? Also in der Europapolitik, sehen Sie da dieselben Probleme oder sind da doch die großen Parteien in Berlin eher so etwas wie die Vertreter der europäischen Ideale?
Mein Eindruck ist, dass die Befürchtung, dass die AfD oder andere Gruppierungen noch stärker Zulauf bekommen könnten, dass diese Befürchtung viel politische, ja, Illusionen oder Fantasie lähmt. Das heißt, man kommt überhaupt nicht mehr an den Punkt, die Frage zu stellen, welches Europa wollen wir eigentlich? Und ich glaube auch, dass in vielen Ministerien mittlerweile die Vormeinung herrscht, auf europäischer Ebene in Brüssel direkt, dort kommen wir nicht unbedingt weiter, wenn wir dann in internationaler Ebene, auf europäischer Ebene was erreichen wollen, dann tun wir dies bilateral oder mit mehreren Ländern zusammen. Man kann das ganz schön im Verteidigungsministerium beobachten. Die Zusammenarbeit zwischen der niederländischen Armee und der deutschen Armee, die wird massiv verstärkt. Da kann man sich sehr vieles vorstellen mittlerweile, aber man geht nicht in einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik voran. Und ich habe den Eindruck, dass für diese Bahn nach vorne blickenden Momente im Moment keine Zeit ist, weil man einfach die Angst hat und nur noch auf diese Flüchtlingspolitik schaut, was ja auch ein Stück weit gerechtfertigt ist. Man will dieses Problem lösen und erst dann stellt sich die Frage, wie können wir überhaupt weitergehen?
Norbert Thiel Schumacher aus Giebolderhausen hat uns angerufen. Guten Abend. Ja, wir sind ja gerade an dem Punkt Zukunft der EU und nur noch so etwas wie eine Zollunion, Freihandelszone, aber die europäische Idee, die ist perdu. Sehen Sie das auch so?
Nein, eigentlich nicht. Ich sehe viel mehr, dass wir ganz viele Gesetze machen in Europa, aber die wichtigsten vergessen haben. Ich finde, dass der Herr Cameron eigentlich schon recht hat, wenn er sagt, wer in England als Pole arbeitet, kriegt nicht das Kindergeld, was höher ist als in Polen, wenn die Kinder in Polen leben. Aber das sollte man nicht nur für England durchsetzen oder durchsetzen lassen, sondern ich finde, das sollte ein europäisches Gesetz werden, dass jeder nur das Kindergeld kriegt, was seine Kinder auch zu Hause kriegen wollen. Und die Sozialleistung, dann wäre zum Beispiel dieser Anreiz weg. Und so gesehen könnte das Deutschland dann auch machen. Und da hätte man dann schon mal eine Gemeinsamkeit, die wieder Europa zusammenführt. Und das Weitere, gut, okay, die Oststaaten, die gerne davon profitieren, wollen vielleicht nicht ganz so begeistert sein. Und das Zweite wäre vielleicht auch das Gleiche bei den Flüchtlingen für ihr Taschengeld zu machen. Natürlich nicht den deutschen Satz, denn und nicht umsonst, finde ich, sagen die immer, sie wollen nach Deutschland, weil sie hier mit das meiste Geld kriegen in Europa.
Und wie soll das praktisch aussehen? Soll dann also ein Flüchtling beispielsweise, der in Hamburg ist oder in Berlin, dann von seinem geringeren Taschengeld auch nur das Fahrgeld bezahlen, das in seiner Heimat in Syrien fällig wäre?
Nee, so nicht. Das Fahrgeld, da könnte man ja dann, wenn er jetzt für Fahrten, die er wirklich braucht, zum Arzt oder zur Schulung und so weiter, da könnte er dann noch zusätzlich, weil es ja wahrscheinlich weniger wäre, ich meinte auch nicht in Syrien, ich meinte zum Beispiel, was theoretisch so die Polen den Flüchtlingen zahlen. Ja. Oder meinetwegen auch andere Länder, die aber nicht ganz so über finanzielle Mittel verfügen wie Deutschland. Also innerhalb von Europa, nicht von Syrien. Mhm. Und dann könnte man, wenn das dann nicht noch reicht für Fahrgeld und so weiter, dann könnte man zum Beispiel auch noch Fahrscheine für Schulungen oder Arztbesuche extra ausgeben. Aber als Sachleistung, als Fahrschein.
Ja, nun gibt es das Argument von den Fachleuten, das könnte dann aber teurer sein als das Geld, was sie dadurch einsparen würden. Ist das nicht ein Problem?
Glaube ich nicht. Wie gesagt, man darf dann natürlich nicht sagen, hier der zweithöchste, meinetwegen Luxemburg oder was, die auch sehr viel zahlen, die sind der Maßstab, sondern eventuell Spanien, eventuell Portugal, solche Staaten heranziehen. Und dann wäre das, finde ich, glaube ich, nicht der Fall. Gut. Hinzu kommt, ich habe ganz kurz noch.
Wir sind der am Herr Neumann, Ende unserer.
Der Herr Neumanns Meinung, die fand ich sehr gut mit den Flüchtlingen und Asylstellen, sozusagen das Asyl in der Heimat stellen.
Gut, vielen Dank, Herr Thiel Schumacher, für Ihren Anruf. Ja, wie geht es jetzt weiter? Kurz zum Schluss, Frau Münch, kommen wir denn mit einer sachgerechten Politik weiter oder müssen wir uns einfach auf populistische Forderungen weiter einstellen?
Ich bleibe optimistisch und hoffe und gehe davon aus, dass wir uns zwar mit Populismus natürlich beschäftigen müssen, weil es ja nicht immer nur Populismus ist, des Populismus willen, sondern weil natürlich das Volk Recht hat, gelegentlich andere Positionen zu vertreten als die Regierung, dass wir aber insgesamt durchaus zu Sacharrangements in der Lage sein werden, unter anderem auch aufgrund der Tatsache, weil sich zum Beispiel die Brexit-Frage und die Flüchtlingsfrage unter Umständen auch da Verbindungen ergeben und man das eine gegen das andere aufwiegen kann. Also ich sehe durchaus die Möglichkeit, voranzukommen.
Meine Damen und Herren, das war unsere Redezeit zum Thema Schicksalsgipfel für Angela Merkel, die EU und die Flüchtlingsfrage. Danke an die Akademiedirektorin aus Tutzing, Frau Professor Dr. Ursula Münch, an unseren Korrespondenten in Brüssel, Ralf Siener, und unseren Korrespondenten in Berlin, Christoph Brüssel. Die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen gibt es um 21.05 Uhr am Freitagabend an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Festjahr 300. Da geht es zum Todesjahr, zum 300. Todesjahr von Gottfried Wilhelm Leibniz. Und gleich, meine Damen und Herren, nach den Nachrichten erwartet Sie Sarah Seidel zur Jazz-Sendung. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin einen guten Abend. Am Mikrofon war Burkhard Plemper.
Wissen, was die Welt bewegt.